Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Damit der Morgen wirklich gut ist, sollte man ja ordentlich ausgeschlafen sein. Mein Gast heute ist der Mediziner Maximilian Moser. Und den interessiert alles, was mit unserer inneren Uhr und mit Schlaf zu tun hat. Ich grüße Sie, Herr Moser.
Ja, guten Morgen.
Da Sie mir, Herr Moser, aus Klagenfurt zugeschaltet sind, kann ich jetzt nicht sehen, ob Sie fit und munter sind oder ob Sie total müde aussehen. Schätzen Sie sich mal selbst ein.
Ja, ich würde sagen mittelfit, aber durchaus fit, ja.
Kann mein Körper eigentlich zum Beispiel auch nach nur 5 Stunden Nachtruhe erholt sein oder muss ich immer 8 Stunden, je länger, desto besser schlafen?
Na, man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Schlaf die wichtigste Ressource für Regeneration und auch für Heilung ist. Also viele Studien haben gezeigt, dass Menschen, die schlecht schlafen, viel mehr Erkrankungen aufweisen als solche, die gut schlafen. Und wir bauen ja sozusagen tagsüber ein bisschen was von unserer Lebensenergie ab und in der Nacht wird das wieder aufgebaut, sodass wir, wenn man es genau nimmt, in der Nacht eigentlich ein bisschen jünger werden. Am Tag werden wir älter, in der Nacht jünger. Leider nicht mehr ganz so jung wie am Vortag, meistens zumindest. Und die Folge davon ist, dass wir dann insgesamt altern. Aber der Schlaf ist doch die wichtigste Quelle für Jugendlichkeit und für Regeneration.
Also, dass ich jetzt heute Morgen jünger aufgewacht bin als gestern Abend eingeschlafen, das beruhigt mich schon. Maximilian Moser ist Professor an der Medizinischen Universität Graz und leitet das Human Research Institute für Gesundheitstechnologie und Präventionsforschung, so heißt es korrekt. Prävention, Herr Moser, heißt ja im Bereich der Gesundheit eigentlich Krankheiten vermeiden, Schädigungen vermeiden. Also würde ich mal sagen, vernünftig essen, nicht rauchen, sich bewegen und schlafen gehört tatsächlich direkt mit zur gesundheitlichen Prävention?
Genau so ist es. Man kann sagen, dass das Thema Rhythmus ganz besonders wichtig ist. Das weiß man erst seit der Zeit, als die Körperrhythmen durch die künstliche Beleuchtung gestört wurden. Und in der Prävention spielt eben das Thema Rhythmus eine ganz wichtige Rolle. Das ist das Hauptthema unseres Institutes auch. Und Schlaf ist ja ein Teil dieses Rhythmus, des zirkadianen Rhythmus von Wachen und Schlafen. Und die neuere Schlafforschung hat eben gezeigt, dass hier eine Menge Dinge passieren, von denen man sich so nicht erwartet hatte. Dass der Schlaf ist kein passiver Prozess, wie man das früher gedacht hat, dass man einfach sozusagen sich niederlegt und dann passiert 8 Stunden lang nichts, sondern es ist ein sehr aktiver Prozess. Und in diesem aktiven Prozess wird das Gehirn gereinigt, vor allem in der ersten Schlafphase. Da gibt es eigene Lymphgefäße im Gehirn, das hat man früher nicht gewusst in der Medizin, das lymphatische System, das das Gehirn durchspült. Man spricht also von einer Art chemischen Reinigung des Gehirns. Und wenn das Gehirn dann gereinigt ist nach der ersten Schlafphase, dann beginnt die Zeit der Träume. Und in diesen Träumen werden dann die Tagesinhalte geordnet.
Und wenn jetzt jemand schlecht einschläft, ist das dann, heißt dann, die erste Phase ist irgendwie gestört und dann wird das Hirn nicht gut gereinigt?
Ja, es ist so, dass dann meistens die späteren Phasen die besseren sind, aber ideal wäre es, wenn die erste Phase die mit der stärksten, mit dem tiefsten Schlaf wäre. Und deswegen sollte man auch darauf achten, dass man eben vor dem Zu-Bett-Gehen nicht zu viel aufregende Dinge macht, weil sonst wird eben der Schlaf am Beginn gestört. Mhm. Und was aber wichtig ist, ist dieser Wechsel zwischen Reinigung und Ordnung der Tagesinhalte. Das ist etwas, was im Lauf der Nacht 4 bis 5 Mal passiert. Und das Gehirn befindet sich sozusagen am Morgen in einem völlig anderen Zustand als am Abend. Und als praktischen Hinweis, wie sich das auswirkt, wenn Sie zum Beispiel am Abend eine E-Mail schreiben, wo Sie sich über was geärgert haben, dann sollte man die nicht abschicken, sondern erst am nächsten Morgen, weil man wird sie ganz sicher ändern, weil das Gehirn eben dann besser geeignet ist, die Dinge einzuschätzen als am Abend davor.
Daher kommt dieses Sprichwort eben auch eine Nacht drüber schlafen. Ne? Ich frage mich immer, wie erforschen Sie das eigentlich, die Schlafgewohnheiten? Weil wenn ich mir vorstelle, im Schlaflabor, wer schläft im Schlaflabor schon normal mit den ganzen Dingern am Kopf oder irgendwie, das ist, wie kann man tatsächlich rausbekommen, wie jemand schläft, wie seine Phasen sind?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Und wir haben uns daher schon seit 25 Jahren entschieden, nicht im Schlaflabor zu arbeiten, sondern im eigenen Bett und haben sehr kleine Geräte entwickelt, mit denen man den Schlaf und auch die Rhythmen des Tages über 24 Stunden messen kann, ohne dass man da irgendwie beeinträchtigt wird und trotzdem ein sehr gutes Bild der Schlafqualität bekommt.
Sie haben jetzt eben, oder vorhin haben Sie den Rhythmus erwähnt und haben da gesagt, unter anderem Tag-Nacht. Was bestimmt denn noch den Rhythmus eines Menschen?
Das Spannende ist, dass wir ein ganzes rhythmisches System haben. Der zirkadiane Rhythmus, also der Tagesrhythmus, ist zwar schon ein ganz wichtiger Rhythmus, aber es gibt auch Jahresrhythmen. Wir sind im Sommer zum Beispiel weniger gegen Wärme empfindlich und dafür mehr Kälte empfindlich und im Winter eben mehr für halten mehr Kälte aus. Und dann gibt's noch kurzfristige Rhythmen, unser Gehirn schwingt in verschiedenen Rhythmen, das Herz-Kreislauf-System hat seine Rhythmen und auch der Stoffwechsel hat seine Rhythmen und das Ganze ist ein gesamtes rhythmisches System, das unseren Organismus eigentlich gesund hält. Und das sind auch ganz spannende Erkenntnisse der Chronobiologie, dass unsere Gesundheit eng mit diesen Körperrhythmen zusammenhängt und dass die sowas wie einen Zeitkörper praktisch machen. Das heißt, wir haben nicht nur einen physischen Körper, sondern auch einen Zeitkörper. Das klingt jetzt mal verrückt, weil man es nicht sehen kann, aber die Chronobiologie hat das eindeutig nachgewiesen und auch, dass diese Rhythmen eben miteinander zusammenhängen, verknüpft sind, sich gegenseitig fördern oder hemmen können. Das ist ganz was Spannendes. Und 2017 hat es ja den Nobelpreis für Chronobiologie gegeben zum ersten Mal, weil man das eben anerkannt hat, dass hier ganz spannende neue Dinge für die menschliche Gesundheit gefunden wurden damit.
Ja, aber meinen Sie, dass tatsächlich diese Anerkennung auch dazu führt, dass man es im Alltag anerkennt? Weil ich denke da natürlich sofort an Schichtarbeiter, die ihrem Rhythmus nicht nachgeben können in ihrem Alltag.
Ja, ich habe dazu ja ein Buch geschrieben vom richtigen Umgang mit der Zeit und da lege ich das auch ausführlich dar, welche Folgen das hat. Das heißt, es geht so weit, dass die Menschen, also Menschen in der Nacht- und Schichtarbeit, nach 7 Jahren Nacht- und Schichtarbeit signifikant erhöhte Krebsraten haben, bis zu 50% erhöhte Rate für Brustkrebs und für Prostatakrebs, vor allem die abhängigen Krebsarten scheinen hier betroffen zu sein, weil die Hormone eben diesem rhythmischen System besonders also angepasst sind, beziehungsweise auf dieses rhythmische System angewiesen sind, kann man sagen. Und wenn die gestört sind, dann passieren eben Dinge, dass eben die Krebserkrankung stark zunimmt.
Das heißt, wie kann man dagegen angehen?
Indem er seine Rhythmen pflegt. Im Prinzip ist das genauso, wie man auf seinen Körper achtet und schaut, dass die Körperstrukturen nicht zerstört werden, dass man sich keine Hand, keinen Fuß bricht. Und bei den Rhythmen ist es so ähnlich, man muss halt darauf achten. Das heißt, man muss Dinge tun, die zunächst mal langweilig klingen, wie dass man regelmäßig lebt. Aber es gibt auch vor allem in der Kunst Möglichkeiten, durch Kunsttherapie die Rhythmen zu verstärken. Mhm. Beziehungsweise auch durch das Umfeld, in dem man sich bewegt. Also gerade gewisse, also zum Beispiel Holzarten, haben wir herausgefunden, wenn man die als Schlafzimmer oder Bettmaterial verwendet, dann hat man besonders starke Rhythmen und kann dann auch besonders gut schlafen.
Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass Sie mit Astronauten, beziehungsweise damals waren es ja noch, oder sind es sind Kosmonauten, Sie haben mit Kosmonauten im Weltraum geforscht, wie die schlafen. Wie sind Sie dazu gekommen? Sie haben in Baikonur tatsächlich die Rhythmen der Kosmonauten, den Schlafrhythmus getestet?
So ist es, ja. Wir hatten das große Glück, dass Österreich damals einen
das war Anfang der 90er,
eigenen Kosmonauten hatte, 1991. Ja. Und im Oktober 91 war eben der Start in Baikonur. Und es war damals gerade diese Aufbruchsstimmung in der Sowjetunion mit Glasnost und Perestroika und wir sind da gerade hineingekommen und die Russen waren sehr interessiert, vor allem die Weltraummediziner, an der Chronobiologie. Da gab es international wenig Institute, die das konnten und deswegen ist unser Institut dann auch eben ausgewählt worden, bei diesen Experimenten mitzumachen.
Und wie schaffen die das, die Kosmonauten, dass die, wenn die alle 90 Minuten Sonnenaufgang haben, wie schaffen die da im Rhythmus zu bleiben?
Ja, gerade die Russen haben hier ganz besonderen Wert auf den Tagesrhythmus gelegt. Das heißt, die haben ganz unabhängig von diesen Sonnenauf- und Untergängen 8 Stunden geschlafen, 16 Stunden gearbeitet beziehungsweise Freizeit gehabt. Und wir haben eben auch untersucht, welche Auswirkungen das hat. Und den Russen ist dadurch gelungen, die Kosmonauten eben so lange im Weltraum zu halten. Die waren damals ja die Rekordhälter. Und wir haben auch den längsten Raumflug der Geschichte gemessen von Polyakov, der über ein Jahr im Weltraum geblieben ist.
Der Mediziner Maximilian Moser gibt sein Wissen auch in Büchern weiter. Die befassen sich zum einen eben mit der Zeit, mit der inneren Uhr, mit der Chronobiologie, aber er befasst sich auch mit Bäumen und mit Wald. Ist ja eben auch schon angesprochen worden, Herr Moser. Ich habe da sofort an das Waldbaden gedacht, was jetzt im Moment so hip ist. Ich denke, Sie kennen das Waldbaden schon viel länger, bevor es so berühmt geworden ist. Was halten Sie davon?
Ja, ich halte sehr viel davon, muss ich sagen. Der Wald ist so eine zweite große Erholungsressource. Und das Spannende, was wir ja in unseren Forschungen herausgefunden haben, ist, dass Schlaf und Bäume was miteinander zu tun haben.
Wie haben Sie das denn herausgefunden? Haben Sie die Leute in den Wald gelegt?
Auch das haben wir gemacht, also nicht gelegt, aber wir haben mit Gruppen gemessen im Wald und an verschiedenen Plätzen und haben wir dasselbe herausgefunden, was die Japaner inzwischen in vielen Studien herausgefunden haben und auch kanadische und norwegische Gruppen, die auf diesem Gebiet geforscht haben, nämlich, dass sich das Herz beruhigt im Umfeld eines Waldes und dass selbst wenn man dieselben Tätigkeiten macht wie am Stadtrand, der Wald den großen Vorteil hat, dass die Herzfrequenz geringer ist bei den gleichen Tätigkeiten und vor allem der sogenannte Vagustonus höher. Und dieser Vagus ist einer der Nerven unseres vegetativen Nervensystems. Und der ist einerseits für Erholung zuständig, wird auch in der Nacht besonders aktiviert. Und das, was aber besonders sensationell ist, er hemmt Entzündungen. Und wir wissen heute, das sind auch relativ neue Erkenntnisse, dass die sogenannte Silent Inflammation, also die stille Entzündung, die Ursache für praktisch die meisten chronischen Erkrankungen ist. Also ob das jetzt Gelenksbeschwerden sind oder Atherosklerose oder Diabetes. Alle diese Erkrankungen kommen durch diese Silent Inflammation zustande. Und der Vagusnerv ist derjenige, der in der Lage ist, diese Silent Inflammation, diese stille Entzündung zu hemmen und zu beenden. Mhm.
Aber
und das ist ganz wichtig.
Wie wird er denn angesprochen durch den Wald? Also so ist das der Duft der Tannennadeln oder was ist das, was da wirkt?
Es dürfte multifaktoriell sein. Der Mensch ist ja ein Lebewesen, das über viele Jahrmillionen in der Natur gelebt hat und sich an diese Bedingungen der Natur auch optimal angepasst hat. Und da ist es einerseits das Grün. Man hat festgestellt, dass allein die Farbe Grün schon den Medikamentenkonsum in Krankenhäusern reduziert, wenn Menschen ins Grün blicken können, statt auf eine graue Wand. Aber natürlich, vor allem die Nadelhölzer haben die Pinene, also das sind so Terpenstoffe, ätherische Öle oder Aroma, in der Aromatherapie werden die eben auch verwendet. Und diese ätherischen Öle haben auch eine stark beruhigende Wirkung auf den Menschen. Und nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf Tiere. Auch auf kleine Tiere, also ursprünglich wurden die wahrscheinlich von den Pflanzen entwickelt, um die Insekten zu beruhigen, die in ihrem Umfeld sind, so dass sie nicht so aggressiv sind, weil Bäume können ja nicht davonlaufen und da müssen sie andere Methoden entwickeln, um sich zu schützen.
Ihnen hat es besonders die Zirbe angetan. Das ist eben ein Baum, der vor allem auch in den Bergen oder der in den Bergen bis fast ganz oben wachsen kann und da sieht das manchmal aus, als ob die Zirbe quasi aus dem Fels raus wächst, auf dem Fels wächst. Wie macht die das eigentlich?
Ja, sie hatte im Englischen auch den Namen Stone Pine, also Steinkiefer. Und die Zirbe wird vom Zirben oder vom Tannenheer, heißt er eigentlich, verbreitet. Dieser
Vogel.
Tannenheer ist ein Vogel aus der Rabenfamilie, mit dem Eichelheer eng verwandt. Und der merkt sich bis zu 80.000 verschiedene Verstecke und ein paar Vergister von denen, die er anlegt. Und dadurch entstehen dann dort neue Zirben, weil der tut die Zirbennüsse in verschiedene Felsspalten und so weiter verstecken, damit er für den Winter Nahrung hat. Und deswegen kommen dann die Zirben eben gerade in diesen Felsspalten heraus und haben sich offensichtlich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, dass sie mit diesen kargen Bedingungen auch überleben können. Und dieses karge, alpine Landschaft, in der die Zirbe lebt, so zwischen 1800 und 2500 Meter Seehöhe, das sind die höchsten Bäume, die es bei uns gibt, da sind Klimabedingungen, die dazu führen, dass die Zirbe eben sozusagen alle ihre Kräfte zusammennehmen muss, um zu überleben und auch Stoffe entwickelt, die ihnen ihr diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit ermöglicht. Und offensichtlich sind diese Stoffe auch für den Menschen resilienzbildend. Wir sind ja doch noch verwandt, auch mit der Pflanzenwelt. Und dieselben Stoffe, die eben das Überleben im Hochgebirge ermöglichen, ermöglichen uns dann mit Stress besser umzugehen und besser zu schlafen.
Sie haben das erforscht, indem Sie beispielsweise, haben Sie ja auch gesagt, Leute in ihren eigenen Betten überwachen nachts, gucken. Sie haben aber auch in Schulen Klassenzimmer mit Zirbenholz, jetzt bleiben wir mal bei der Zirbe, ausgestattet und da auch Erstaunliches an Konzentration, Steigerungsmöglichkeiten festgestellt. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, die Zirbe da auszuprobieren, weil das irgendwie in den Alpen, bei Ihnen zu Hause im Schlafzimmer stand? Oder wie kam diese Verbindung zustande von diesem Zirbenholz?
Ich habe als Kind schon mit der Zirbe Verbindung gehabt, weil meine Eltern begeisterte Berggeher waren und mich immer mitgenommen haben in diese Regionen. Und da habe ich sie als besonders imposanten Baum erlebt, der als Wetterzirbe eben schon sehr viel mitgemacht hat und entsprechend knorrig ausgesehen hat. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Das war so eine frühe Jugenderinnerung, diese Bergtäler mit den Zirben, die sich im Wind da gebogen haben und gleichzeitig aber Widerstand geleistet haben und 500 Jahre alt werden können. Also das war schon so die Vorbelastung. Und sie ist aber dann eigentlich durch einen glücklichen Umstand zustande gekommen. Die Tiroler Forstwirtschaftskammer wollte eben nachweisen oder überprüfen, ob man im Zirbenbett, wie das der Volksmund sagt, wirklich besser schlaft.
Ach, das ist so eine Volksweisheit, ja? Im Zirbenbett schläft man besser.
In Tirol, ja. Ah. Mir war das nicht bekannt, muss ich gestehen. Und auch in der Steiermark ist das nicht so verbreitet, dieses Wissen. Aber in Tirol war das offensichtlich der Fall. Und ich wurde dann eben gefragt, weil wir aufgrund dieser weltraummedizinischen Forschung einen sehr guten Ruf in der Schlafforschung hatten, ist unser Institut dann kontaktiert worden. Und da sind wir gefragt worden, ob wir das nachweisen könnten. Und ich habe dann gesagt, ja, in der Wissenschaft ist es so, dass man es probieren kann, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Und es ist dann ein EU-Projekt daraus geworden, wo das dann wirklich intensiv auch untersucht wurde. Und es hat sich gezeigt, dass der Schlaf im Zirbenbett tatsächlich nicht nur besser ist, sondern auch, dass man erholter aufwacht. Die Menschen haben sich als erholter beschrieben und interessanterweise auch geselliger. Das ist auch bei anderen Studien, die wir gemacht haben, rausgekommen, dass in einem Umfeld aus massivem Zirbenholz im Vergleich zu Spanplatte, die Menschen sich geselliger fühlen, extravertierter und damit sozusagen besser miteinander reden können. Und interessanterweise hat man früher ja die Gaststuben in den Gasthäusern, in den Landgasthäusern aus diesem Zirbenholz gemacht. Offensichtlich auch ein Wissen, das mir gar nicht bekannt war in dieser Form, aber das unsere Psychologen herausgefunden haben.
Die Zirbe. Maximilian Moser hat sich aber nicht nur mit der Zirbe beschäftigt, sondern mit Pflanzenerhaltung, Arterhaltung insgesamt mit Hilfe einer Saatgutbank. Herr Moser, Zirbenschnaps ist wahrscheinlich auch so ein beliebtes Einschlafmittel, oder? Da schläft man doch wahrscheinlich dann auch gut. Da muss man gar nicht das Holz haben, da kann man den Schnaps nehmen.
Ja, also in geringen Maßen genossen ist es sicher nicht schlecht. Man muss allerdings sagen, Alkohol beansprucht die Leber und man schläft dann zwar schnell ein, ist aber nach 2 bis 3 Stunden wieder wach. Und das ist in der chinesischen Organuhr auch genau die Leberzeit, wenn nämlich die Zwischenprodukte des Alkohols dann den Schlaf stören. Mhm. Deswegen ist es leider kein gutes Schlafmittel. Aber wie gesagt, ein Stamperl ist sicher nicht schädlich und das schmeckt auch sehr gut.
Und dann ins Zirbenbett gehen. Jetzt wollen wir mal von der Zirbe ein bisschen weg. Sie haben sich ja noch um ganz andere Pflanzen gekümmert. Sie haben nämlich eine Saatgutbank gegründet. Erklären Sie mal ein bisschen genauer. Die Arche Noah. Die Arche Noah ist inzwischen eine der größten Saatgutbanken. Wie ist Ihnen die Idee gekommen?
Was ich bemerkt habe, zwar damals in den 80er Jahren, so Mitte der 80er Jahre, das war, dass auf den Bauernmärkten immer mehr alte Sorten verschwunden sind. Das heißt, bei den Äpfeln zum Beispiel gab es so 200-300 Sorten, die man im Laufe des Jahres kaufen konnte. Und nach einigen Jahren waren auf einmal nur noch 20-30. Und wenn Sie heute auf die Märkte gehen, sind es vielleicht noch weniger. Gewisse Sorten sind überhaupt komplett verschwunden. Und ich habe dann die große Gelegenheit gehabt, mit dem Pat Mooney zu arbeiten, der einer der führenden Spezialisten für Saatgut ist. Und der hat nachgewiesen in seiner wissenschaftlichen Arbeit, dass die großen Chemiefirmen die Saatgutfirmen aufkaufen. Monsanto haben alle kleineren Saatgutfirmen in den USA aufgekauft. Und es hat dann auch in Österreich begonnen. Und wir haben da eine Veranstaltung mit dem Pat Mooney gemacht und ich habe ihn damals gefragt, so 1985 war das, was man denn dagegen tun könnte. Und er hat gemeint, ich soll eine Saatgutbank gründen. Und das habe ich sehr ernst genommen und habe dann in meinem Zivildienst, den ich damals gemacht habe, begonnen, alte Sorten zu sammeln. Ich habe auch die große Chance gehabt, mit einer Volkskundlerin zusammenzuarbeiten, Frau Dr. Gammerit, die zu den Bauern gegangen ist und dort Getreide getauscht hat zwischen den verschiedenen Tälern, sodass keine genetische Einengung passiert, dass es nicht zur Inzucht kommt bei den Getreidesorten. Und sie hat systematisch in der Steiermark Getreide getauscht zwischen den Bauern und viele dieser alten Sorten auch dadurch erhalten können, dass sie sie verbreitet hat.
Entschuldigung, ich muss mal nachfragen, wie funktioniert denn so eine Saatgutbank? Man sammelt Saatgut ein und von selten werdenden Pflanzen oder von traditionellen Pflanzen und lagert das dann und gibt das an andere weiter oder wie funktioniert das?
Also im Prinzip kann man auf Bauernmärkten beginnen, wo noch sehr viele alte Sorten vorhanden sind. Das sind die Sorten, die die alten Bäuerinnen selbst vermehren, die sie nicht gekauft haben im Supermarkt, sondern die sie eben über Jahrzehnte und Generationen selbst vermehrt haben. Und meistens sind die sehr charakteristisch gefärbt und schauen so originell aus, nicht so einheitlich wie die in den Supermärkten, die Sorten. Und ich habe dann am Ende dieses Zivildienstjahres etwa 100 Sorten zusammengebracht gehabt, die ich an Leute verteilt habe, die sich als Erhalter bereit erklärt haben. Wir waren damals etwa 100 Erhalter und 100 Sorten, die das in den eigenen Gärten weiter vermehrt haben und nach ziemlich genauen Regeln die Gewinnung des Saatguts auch vorgenommen haben. Und damit haben wir den ersten Katalog, der damals Fructus geheißen, herausgebracht, ist dann über 3 Jahre gelaufen und langsam gewachsen. Und dann kam auch dieses Austromir-Projekt, wo wir dann die Weltraumforschung begonnen haben, sodass ich das abgegeben habe. Und das hat dann die Nancy Aerosmith übernommen und hat die Arche Noah, also es ist umgetauft in Arche Noah. Und das ist dann die größte Saatgutbank Europas geworden. Mhm. Inzwischen gibt es 8000 Sorten und 8000 Erhalter, die sich um diese Sorten kümmern.
Liegt nichts. Wir haben hier immer so ein bisschen eine Verzögerung, weil wir ja beide über viele Kilometer miteinander sprechen. Deswegen unterbreche ich Sie manchmal so rüde, da wollte ich mich noch entschuldigen. Jedenfalls wollte ich noch mal wissen, es liegt da nichts auf der hohen Kante. Das Saatgut wird nicht irgendwo eingelagert und für spätere Generationen aufgehoben, sondern das wird immer durch Anbau erhalten. Das habe ich richtig verstanden.
Man macht das so, dass ein Teil des Saatguts immer eingelagert ist, falls irgendwelche Krisensituationen auftreten sollten oder Erhalter ausfallen. Aber das Wichtige ist, dass es lebendig gehalten wird, weil man weiß das ja aus der Epigenetik heute, wenn man was in den Eisschrank legt, dann ist es in 20 Jahren möglicherweise gar nicht mehr für die Umweltbedingungen geeignet. Mhm. Und das ist auch schwierig bei den Regulierungen, die wir haben. Die großen Firmen versuchen hier standardisierte und normierte Saatgut Saatgutvarianten zu erzeugen, was überhaupt nicht günstig ist, weil das Saatgut muss sich lebendig anpassen den Umweltbedingungen, die sich auch verändern. Und deswegen ist die Idee der lebendigen Saatgutbank wesentlich besser als die eines Eisschranks, wie es Bill Gates in Grönland macht derzeit, wo er die wichtigsten Sorten der Welt eingelagert hat und damit sozusagen das Monopol über diese ganzen Sorten zu haben glaubt. Aber er vergisst dabei, dass die Bedingungen außen sich ändern und das Eingelagerte ist für 20 oder 30 Jahre zuvor am besten geeignet gewesen, aber nicht für jetzt.
Nach allem, was Sie, Maximilian Moser, uns bisher erzählt haben, stelle ich Sie mir ehrlich gesagt sehr naturverbunden vor. Sie sind 1956 geboren. Prägte das schon so Ihre Kindheit, Jugend, also immer in den Wald gehen? Sie haben von Ihren Eltern erzählt, die Berggeher waren.
Ja, einerseits schon, aber ich muss auch sagen, es hat da einen ganz großen Bruch gegeben. Ich habe vor allem in der Jugend, also so mit 17, 18, war ich sehr chemiebegeistert und habe da die große Chance gesehen. Es war ja damals in den 60er, 70er Jahren, wo man noch wirklich geglaubt hat an die Chemie und an die chemische Industrie. Und ich wollte eigentlich Chemie studieren. Und ich habe dann die große Chance gehabt, in den Chemielabors zu arbeiten als Ferialpraktikant, 3 Jahre lang hintereinander, zunächst in Österreich und dann in Deutschland in der BASF. Und was ich dort festgestellt habe, ist, dass die Chemiker, die dort gearbeitet haben, äußerst skeptisch gegenüber ihrem eigenen Beruf waren. Das war das eine, das hat mich zunächst mal gewundert. Und dann habe ich aber einfach die Auswirkungen gesehen. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, in der Chemie Linz AG. Da habe ich in so einem landwirtschaftlichen Labor gearbeitet und wir haben verschiedene Stoffe analysiert, also sogenannte Pflanzenschutzmittel oder Pestizide, wie man besser sagen würde. Und eines Tages kam ich ins Labor und da waren lauter wunderschöne Erdbeeren und jedes Schachtel mit Erdbeeren hat eine Nummer gehabt und ich habe dann die Chemikerin, die dort war, gefragt, ob ich denn da mal kosten dürfte, weil das hat so lecker ausgesehen. Und sie hat mir gesagt, nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Die sind schwer giftig. Wir haben da gerade neue Spritzmittel ausprobiert. Und das war dann doch ein ganz schöner Schock, muss ich sagen. Und diese Chemikerin hat mir dann auch von Konrad Lorenz das Buch Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen geschenkt. Und das hat mich dann endgültig dazu gebracht, dass ich Biologie studiert habe. Und von da an ging es eigentlich immer mehr in Richtung Natur.
Im aktuellen Buch Die Kraft der Zirbe haben Sie Ihre, so eine, würde ich mal sagen, Idealvorstellung von unserer Welt am Ende zusammengefasst. Sie schreiben da Sie hätten einen Brief aus der Zukunft bekommen. Den nehme ich ja mal an, dass Sie den selber verfasst haben. Sie schwärmen von Selbstversorgung und von kleinsten Lebensgemeinschaften da. Was ist das für ein Zukunftsentwurf?
Ja, also ich muss sagen, ich maß mir nicht an, hier ein Patentrezept zu haben, aber ich glaube, dass es in die Richtung gehen sollte. Und man muss es dann an der Wirklichkeit sozusagen korrigieren, wenn es sich nicht bewähren sollte. Aber das Ganze, also die Idee ist ja in den sogenannten Anastasia-Siedlungen in Russland schon umgesetzt und dort anscheinend mit gutem Erfolg. Es geht im Prinzip darum, dass unsere jungen Menschen, wenn sie heute eine Familie gründen, einfach solche Belastungen durch den Kauf oder die Miete von Wohnungen haben, dass das ein ungeheurer Belastungsfaktor ist, der dazu führt, dass man dann eigentlich den Rest seines Lebens die Wohnung abzahlt, die man mit 25 gekauft hat. Und da gibt es eben die Idee, dass man Land, das nicht genutzt wird oder das nicht dringend benötigt wird für andere Zwecke, eben den Menschen zur Verfügung stellt, dass die dann selbst auch Gemüse anbauen können, einen kleinen Wald haben, wo sie Brennholz haben und einfach alles haben, mit dem sie das sehr so für die notwendigsten Bedürfnisse brauchen das und dass man auch bei den Entschuldigung, ja?
Ja, das ist die eine Seite, die Sie beschreiben, weil Sie jetzt die Anastasia-Bewegung erwähnt haben. Das ist diese die Siedlungsbewegung aus Russland kommt, die Sie beschreiben. Auf die beziehen Sie sich auch, die stellen Sie vor in Ihrem Buch. Jetzt live gerade gestern ein Fernsehbeitrag im RBB. Kontraste, die Reporter hatten eine Reportage gemacht, wo sie Anastasia-Gemeinschaften in Brandenburg besucht haben. Und diese Siedlerbewegung hat Verbindung zu Identitären, hat Verbindung zu Reichsbürgern, zur Wikingjugend, zu Leuten, die rechtes Gedankengut verbreiten. In diesem Beitrag gestern hat man sehen können, antisemitische, rassistische Äußerungen wurden belegt. Wissen Sie das?
Ist mir bekannt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, also ich selbst distanziere mich völlig von diesem Gedankengut und das geht, glaube ich, in dem Buch auch klar hervor. Das große Problem ist, dass diese Leute einfach versuchen, dann solche Ideen zu okkupieren und damit die Idee selber beschädigen oder die Möglichkeiten dieser Idee. Aber man muss auch sagen, dass es ja in Israel zum Beispiel auch eine Anastasia-Bewegung gibt und die wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht antisemitisch sein und dass auch die Bücher von Wladimir Megre ins Hebräische übersetzt sind. Ja. Und da gibt es überhaupt keine Probleme. Also das ist offensichtlich ein Problem vielleicht gewisser Weltregionen, wo eben so ein Gedankengut noch sich gehalten hat.
Und naja, gut, nun ist dadurch, dass die Bücher in Israel gelesen werden, heißt es ja nicht, dass sie nicht auch antisemitischen Inhalt haben können, der vielleicht da auch noch nicht aufgefallen ist oder wie auch immer nicht diskutiert wird. Wir haben den Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Kirche Bayerns, Matthias Pöllmann, mehrmals schon auch zu der Anastasia-Bewegung hier gehört. Der hat die Bücher gelesen, des russischen Autors Megre. Der hat da einiges an antisemitischen Stereotypen und antidemokratischen Aussagen gefunden. Und was ich bemerkenswert fand, war diese Anastasia, das ist so eine weise Frau. Und eigentlich wendet man sich ab auch von der Wissenschaft. Sie sind ja nun Wissenschaftler. Wie passt das zusammen?
Naja, ich finde, dass die Wissenschaft, wenn sie vorurteilsfrei betrieben wird, vieles von dem bestätigt, was, also nehmen wir mal an, das mit der Zirbe zum Beispiel, dass man in diesen Büchern auch findet, weil da kommt ja sogar konkret die sibirische Zirbe vor in diesen Büchern. Ich meine, wenn man zum Beispiel für Tierschutz ist, ist man deswegen ja noch nicht rechtsradikal, nur weil die ersten Tierschutzgesetze im Nationalsozialismus erlassen worden sind. Das heißt, ich glaube, man muss das sehr stark trennen zwischen dem, was man wirklich will und dem, was irgendeine politische Gruppe damit gemacht hat
oder macht. Aber Sie befördern ja die Anastasia-Bewegung ausdrücklich, indem Sie sie erwähnen. Und wenn die in diese rechte Ecke nun nachgewiesenerweise vielfach gestellt wird, ist das doch ein Problem, oder nicht?
Also da gibt es sehr gute Webseiten, die das eindeutig widerlegen und man darf ja auch eines nicht vergessen, wenn man eine Kirche zum Beauftragten für Weltanschauung macht oder ein Vertreter einer Kirche, dann wird er halt diese Meinung der Kirche auch vertreten und wenn das also sozusagen Dinge sind, die von einer anderen Weltanschauung kommen,
wobei rechtsradikal Reporter beispielsweise, die sich mit Rechtsradikalismus beschäftigen, aber auch Experten im Rechtsradikalismus haben das auch schon nachgewiesen. Also es ist jetzt nicht nur die Kirche, die da in diese Richtung ihre Meinung vertreten wissen will. Sie haben kein
Problem. Also ich würde mir das gern vorurteilsfrei anschauen. Mhm. Und ich muss sagen, die russischen Siedlungen, die ich jetzt aus dem Internet kenne, die haben überhaupt kein rechtsradikales Gedankengut, sondern das sind eigentlich sehr lebensfreudige und junge Menschen, die nicht in diese Richtung irgendwie vorbelastet sind.
Vielleicht lassen wir unsere Hörerinnen und Hörer sich auch ein eigenes Bild machen. Die Bücher von Megre sind erhältlich in Deutschland und die angesprochene, von mir angesprochene Reportage über die Anastasia-Bewegung, die ist im RBB-Archiv auch nachzusehen. Das aktuelle Buch von Maximilian Moser heißt Die Kraft der Zirbe. Herr Moser, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.